D-Radio Wissen. Update.
Der Bundesverkehrswegeplan 2030 ist das größte Update für die deutsche Infrastruktur.
Die Bundesregierung spricht sich für Klimaschutz aus. Beim Thema Verkehr plant sie aber gleichzeitig für die nächsten Jahre Milliarden fürs Auto ein. Die Bundesregierung hat heute den Bundesverkehrswegeplan von Verkehrsminister Alexander Dobrindt auf den Weg gebracht. Zwar auch mit viel Geld für die Schiene, das meiste soll aber in Autobahnen und Bundesstraßen gesteckt werden. Das ist ein Thema im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Wichtigster Punkt dabei: Erhalt geht vor Aus- und Neubau.
Verkehrsminister Dobrindt will in den nächsten Jahren viel Geld für die Straßen und Schienen in die Hand nehmen. Sein Bundesverkehrswegeplan sieht fast 270 Milliarden Euro für rund 1.000 Projekte vor. Umgesetzt werden sollen die bis 2030. Rund die Hälfte des Geldes soll für Straßen verwendet werden, 42% für die Schiene, 9% sind für Wasserwege gedacht. Dabei sollen vor allem Hauptachsen berücksichtigt werden, die für den Verkehr besonders wichtig sind. Staustrecken sollen beseitigt werden. Dobrindt sieht seinen Plan damit auch als ökologisch an.
Er bringt Ökonomie und Ökologie zusammen und er setzt die Leitlinien für die Mobilitätsentwicklung der nächsten 15 Jahre.
Umweltschützer und Grüne kritisieren den Plan von Verkehrsminister Dobrindt. Die Umweltschutzorganisation BUND spricht von einem Anti-Klimaschutzplan und fordert mehr Geld für die Bahn statt für Straßen. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, das Geld gehe an die falschen Schienenprojekte. Den Grünen ist der Plan zu kurzsichtig. Ihr Fraktionschef Anton Hofreiter sieht Dobrindts Konzept als wüste Ansammlung von Einzelprojekten ohne jeden Plan. Auch für Grünen-Politiker Stefan Kühn ist das Konzept wenig ausgereift.
Andere Länder haben einen Mobilitätsplan aufgestellt. Mobilität für jeden und für alle mit möglichst wenig Verkehr und das Ganze umweltfreundlich. Also es reicht einfach nicht nur, Infrastruktur hinzustellen, sondern man muss sich um die Rahmenbedingungen kümmern.
Die Kritik kommt nicht nur aus den Reihen der Opposition und von Umweltschützern. Auch innerhalb der Bundesregierung gab es Zweifel daran. Umweltministerin Barbara Hendricks hatte auch bemängelt, dass zu wenig Klimaschutz in dem Verkehrsplan steckt, aber trotzdem zugestimmt. Dobrindt sagt, dass in Plänen seiner Vorgänger immer weniger Geld für die Schiene vorgesehen war als bei ihm.
Von daher würde ich auch einfach diejenigen bitten, mal zu überlegen, ob nicht das, was sie immer gefordert haben, bei uns jetzt viel stärker die Umsetzung gefunden hat, als sie dies bei ihrem eigenen Wirken geschafft haben.
Allerdings bekommt der Minister auch Lob, zum Beispiel vom Fahrradverband ADFC, dafür, dass der Bund überregionale Fahrradwege finanzieren will.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Einige finden, es wird immer noch nicht genug getan für Radfahrer. Benno Koch twittert, und was ist mit den Sonntagsreden für mehr Fahrradverkehr? Er ist der Meinung, 10% Radverkehrsanteil müssten 26,5 Milliarden Euro vom Verkehrswegeplan entsprechen. Bert Ungerer schreibt, Engpässe beseitigen ist gleich mehr desgleichen. Autos, Staus, Verletzungen, Erkrankungen, Lärm, Dreck, CO2 und so weiter. Jan A. Lutz findet, der Plan ignoriert fast alles, was in Sachen Klima- und Umweltschutz je vereinbart wurde. Auf tagesschau.de kommentiert Schalk01, endlich wird ein immer schlimmer werdendes Problem mal angegangen. Allerdings finde ich, dass viel zu viel in die Bahn gesteckt wird. Solange es für den alleinfahrenden Autobesitzer billiger ist, mit dem Auto von Hamburg nach München zu fahren, außerdem zuverlässig, da er das ja selbst in der Hand hat, schneller und bequemer wird er das auch tun. Volkspartikel dagegen meint, mit Individualverkehr zerstören wir nun mal unsere Umwelt. Fakt ist leider auch, wenn es auch nur ein bisschen an die Bequemlichkeit geht, ist den meisten Bürgern die Umwelt Schnurz. Pflasterstein findet, wir sollten die Gesellschaft von der Notwendigkeit der Mobilität wegentwickeln. Dann hätte jeder mehr Zeit und die Umwelt würde weniger belastet sein. Leider kommen Autofetischisten nicht auf diese Idee. Und Xandora hat eine ganz eigene Lösung. Ich bleibe einfach zu Hause, als kleiner Beitrag zu Umweltschutz und Verkehrsentspannung.
Was sonst noch wichtig war?
Auf dem Flughafen in Dubai hat es einen Unfall mit einer Maschine von Emirates gegeben. Das Unternehmen gilt als eine der sichersten Fluggesellschaften der Welt. Die Maschine hat nach Behördenangaben eine Bruchlandung hingelegt. Den mehr als 300 Menschen auf dem Flug aus Indien soll nichts passiert sein. Es soll ein Feuer an mindestens einem der Triebwerke gegeben haben. Die Maschine brannte aus. Bilder im Netz zeigen ein völlig zerstörtes Flugzeug, dem der obere Teil fehlt. Der Flughafen in Dubai wurde nach dem Unfall heute zeitweise geschlossen. Die Zahl der Fernbusanbieter in Deutschland schrumpft weiter. Die Deutsche Post steigt aus. Das Unternehmen Flixbus übernimmt das Geschäft des Konkurrenten Postbus. Das Unternehmen will jetzt Verbindungen streichen, die doppelt sind und dafür auch mehr in kleinere Städte fahren. Eine Sprecherin nennt das gut für die Busunternehmen, die für Flixbus fahren.
Zum Teil sind das Familienbetriebe aus der Region. Die sind natürlich glücklich, wenn sie ihre Busse voll bekommen und es statt Parallelverkehre zwischen Metropolen ein größeres Netz gibt.
Mit der Fusion von Flixbus und Postbus schlug die Nummer 1 auf dem deutschen Fernbusmarkt die Nummer 2. Flixbus baut mit jetzt gut 80% seine Position als Marktführer weiter aus. Martin Rammensee vom Vergleichsportal Busliniensuche erwartet aber nicht, dass die Preise jetzt steigen.
Generell glaube ich, dass das Preisniveau nicht arg steigen kann. Dafür ist einfach der Konkurrenzdruck von der Deutschen Bahn und natürlich vom privaten Pkw oder von den Mitfahrgelegenheiten zu groß.
In der Busbranche wird die Übernahme gelassen gesehen. Allerdings heißt es dort vom Verband, dass Kampfpreise von einem Euro wohl in Zukunft seltener werden. Im Skandal um falsche Abgaswerte sind die Vorwürfe gegen weitere Autohersteller konkreter geworden. In Frankreich hat eine Expertenkommission im Auftrag der Regierung Autos überprüft. Ihren Ergebnissen nach sind die Dieselautos von VW lange nicht die schlimmsten. Fahrzeuge anderer Hersteller bliesen viel mehr giftige Stickoxide in die Luft, vor allem dann, wenn etwas anders gemessen wurde als normalerweise auf einem Prüfstand. Die französischen Experten haben den Verdacht, dass auch mit einer Software getrickst wird. Am meisten sind Modelle von Renault, Fiat, Opel, Nissan und Ford aufgefallen. Die französischen Experten haben bei ihren Tests zum Teil nur kleine Details geändert. Das sollte die Software austricksen, die möglicherweise in den Autos einen Prüfstand erkennt. Es reichte zum Beispiel, kurz den Rückwärtsgang einzulegen, um den Betrieb auf der Straße vorzugaukeln. Der französische Bericht kommt zu anderen Ergebnissen als der Abschlussbericht des deutschen Verkehrsministeriums. Der hatte nur bei VW eine Manipulationssoftware gesehen, die Prüfstände erkennt und dann den Motor anders laufen lässt. In der Türkei ist nach Angaben von Menschenrechtlern nicht klar, was mit vielen Gefangenen nach dem Putschversuch passiert ist. Amnesty International will wissen, wo die Menschen genau geblieben sind und wie es ihnen geht. Nach Angaben der Organisation gibt es keine vollständige Liste, wo die Gefangenen untergebracht sind. Außerdem fordern die Menschenrechtler, dass die Gefangenen mit ihren Familien und Anwälten sprechen können. In der Türkei sind nach dem Putschversuch vor 2,5 Wochen mehr als 19.000 Menschen festgenommen worden. Der Platz in den Gefängnissen reicht dafür nicht. Nach Amnesty-Angaben sind viele Gefangene zum Beispiel in Sporthallen oder Reitstellen untergebracht, zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen. Amnesty International hatte schon letzte Woche kritisiert, dass die Gefangenen in der Türkei möglicherweise gefoltert werden. Präsident Recep Tayyip Erdogan weist die Vorwürfe zurück. Er sagt, dass Amnesty sich lieber um die Opfer der Gewalt der Putschisten am 15. Juli kümmern sollte. Mehrere Hilfsorganisationen befürchten eine humanitäre Katastrophe in Aleppo in Syrien. Durch die Kämpfe um die Stadt sind dort seit Tagen rund 300.000 Menschen eingeschlossen. Fast 40 Hilfsorganisationen kritisieren vor allem die Truppen auf der Seite des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Dazu gehört auch Russland. Die hätten zwar Hilfskorridore für die Menschen eingerichtet, die aber nicht helfen würden. Die Menschen in Aleppo hätten nur die Wahl, durch diese Korridore in die Arme ihrer Angreifer zu laufen oder sie bleiben in der belagerten Stadt. Hilfsorganisationen fordern deshalb ein Ende der Angriffe auf Zivilisten und sie wollen in jeder Woche eine Feuerpause von 48 Stunden.
Was noch wichtig wird.
Olympia geht los. Die Eröffnungsfeier ist zwar erst in der Nacht auf Samstag, die ersten Wettkämpfe sind aber schon heute. Im Fußball fangen heute die Vorrundenspiele an. Im Moment spielt als erstes schon bei den Fußballfrauen Schweden gegen Südafrika. Später ist auch die deutsche Frauenmannschaft dran gegen Simbabwe.
Und sonst in der Welt?
Ein Flashmob hat in Spanien zu Terrorangst geführt. An der Costa Brava sind 200 deutsche Camper mit Kameras und Selfie-Sticks durch die Straßen eines Touristenortes gelaufen. Bei dem Flashmob wollten sie so tun, als wären sie Paparazzi und würden hinter einem Prominenten herlaufen. Die anderen Urlauber haben die Selfie-Sticks aber für Waffen gehalten und an einen Terroranschlag gedacht. Hunderte Menschen sind gestern Abend in alle Richtungen geflüchtet. Die Polizei hatte Probleme, die Leute wieder zu beruhigen. 5 Deutsche wurden festgenommen, die den Flashmob organisiert haben sollen. Ihnen wird die Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen. Im Iran hat sich ein Mädchen nach einer Zwangsheirat erhängt. Sie war erst 11. Die Nachrichtenagentur ISNA berichtet, dass das Mädchen aus dem West-Iran einen Mann heiraten musste, der 14 Jahre älter war als sie. Aus Angst vor dem Mann hat sie sich mit dem Chador ihrer Mutter erhängt, einem islamischen Umhang. Das Mädchen war ein Waisenkind und bei seiner Großmutter aufgewachsen. Zwangsehen sind im Iran auf dem Land nicht ungewöhnlich. Der häufigste Grund dafür ist Armut. Vor 8 Jahren gab es in China einen Skandal um Milchpulver. Damals wurde das Pulver mit Kunstharz gestreckt und viele Babys wurden krank. Manche sind sogar gestorben. Seitdem kaufen die Chinesen lieber Milchpulver aus dem Ausland, zum Beispiel aus Deutschland. Einheimischen Produkten vertrauen viele nicht. Das will die Regierung anscheinend jetzt ändern. Im Staatsfernsehen lief ein Beitrag, in dem gesagt wird, dass ausländisches Milchpulver zu wenig Vitamine und Nährstoffe enthält. Das hat wohl auch wirtschaftliche Gründe. Chinesische Milchpulverhersteller haben Milliardenverluste gemacht und es wird zu viel Milch produziert. Ausländische Firmen werfen China jetzt vor, die eigenen Firmen ausländischen vorzuziehen. Harry Potter beschäftigt mal wieder die Bestsellerlisten, diesmal als Theaterstück. Von Harry Potter and the Cursed Child haben sich in den ersten 2 Tagen 2 Millionen Exemplare verkauft, allein in Nordamerika. Das sind zwar weniger als die 8 Millionen Bücher, die vom direkten Potter-Vorgänger Harry Potter und die Heiligtümer des Todes am ersten Tag verkauft wurden, der Text ist damit aber trotzdem unter den schnellstverkauften Büchern weltweit. Dabei sind die Kritiken eher durchmischt. Das Stück wurde von Jack Thorne geschrieben und basiert auf einer Geschichte von ihm, John Tiffany und der Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling.
Wissensnachrichten.
Es war wohl noch nie so einfach wie heute, mit jemandem unverbindlich ins Bett zu gehen. Dating-Apps wie Tinder sind gratis, Verhütungsmittel billig und über einen One-Night-Stand regt sich kaum noch jemand auf. Aber eine neue Studie aus den USA zeigt, diese Möglichkeiten werden von vielen, die heute so Anfang, Mitte 20 sind, gar nicht wahrgenommen. Veronika von Borries, wie kommen die Autoren denn zu dieser Schlussfolgerung?
Also die Wissenschaftler haben Daten aus einer großen Umfrage in den USA angeschaut. Es ging ihnen vor allem um die Frage, mit wie vielen Menschen hatten sie seit ihrem 18. Geburtstag Sex? Und wenn man sich jetzt die Antworten anschaut von Menschen, die so zwischen 20 und 24 Jahre alt sind.
Also das Alter, wo man ja vielleicht am meisten Sex hat noch so?
Genau, in diesem Alter haben unter denjenigen, die zwischen 1990 und 1994 geboren wurden, 15% gesagt, dass sie zumindest seit sie 18 sind keinen Sex mehr hatten. Als die Generation ihrer Eltern, also Leute, die so zwischen 1965 und 1969 geboren wurden, genauso alt war, da haben die gesagt, es waren nur 6%.
Also das Ergebnis ist, heute gibt es in den USA 15% Jungfrauen?
Naja, vielleicht gibt es ja auch ein paar, die schon vor ihrem 18. Geburtstag mal Sex hatten und seitdem nicht mehr. Aber generell kann man schon sagen, dass der Anteil der Jungfrauen vor allem in den USA steigt. Und das ist ein Trend, der nicht so stark, aber schon auch bei uns zu sehen ist. Also dass junge Menschen weniger und auch später Sex haben.
Da will ich aber jetzt die Erklärung wissen. Wissen die Forscher, warum das so ist?
Sie haben Vermutungen. Also zum Beispiel, dass die Angst vor AIDS bei Menschen, die in den 80ern und 90ern aufgewachsen sind, den Eindruck hinterlassen hat, Sex kann gefährlich sein. Dazu kommt, dass zumindest in den USA viele Millennials noch zu Hause wohnen, unter anderem wegen der Wirtschaftskrise. Mit den eigenen Eltern im Nebenzimmer ist das mit dem Sex dann nicht so entspannt. Und Menschen, die heute jung sind, gehen generell weniger Risiken ein. Also sie trinken weniger, sie nehmen weniger Drogen und landen deshalb dann eben auch weniger häufig spontan mit jemandem im Bett.
Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu Insekten. Die mögen es anscheinend auch gerne etwas luxuriöser.
Ja, das schreiben Biologen aus den USA und Dänemark in einer neuen Studie. Sie haben untersucht, wie viele Insekten und auch Spinnenarten es in den Haushalten von verschiedenen Stadtvierteln gibt.
Also es geht um luxuriöse Haushalte, also je reicher, desto mehr Krabbeltiere?
Ja, tatsächlich steigt mit dem Durchschnittseinkommen eines Stadtviertels auch die Zahl von Käfern, Spinnen und Ameisen in den Häusern.
Woran liegt das?
Daran, dass es in den wohlhabenden Vierteln mehr Parks und Gärten gibt. Die meisten Insekten in Haushalten kommen nämlich von den Pflanzen, die dort wachsen und fliegen nur in die Häuser, weil die erleuchtet sind und weil es dort was zu fressen gibt.
Und du hast noch eine Meldung dabei, es geht um Produktbewertungen in Online-Shops.
Ja, denn wenn die nur super ausfallen, ist das für die Besitzer der Shops gar nicht so toll. Marketing-Experten haben mehr als 600.000 Verkäufer auf einem europäischen Online-Portal ausgewertet und mit den Bewertungen abgeglichen. Dabei kam raus, positive Bewertungen führten zwar dazu, dass mehr verkauft wurde, aber sie weckten auch unrealistische Erwartungen bei den Käufern. Die schickten ihre Einkäufe dann häufiger zurück und insgesamt kosteten die Rücksendungen die Verkäufer dann mehr, als sie dank der höheren Verkaufszahlen eingenommen hatten. Die Forscher schreiben, für Anbieter sei es am besten, möglichst viele ausgewogene Bewertungen zu bekommen und es sollten auch ein paar schlechte dabei sein.
Danke, Veronika von Borries aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Deutschland ist wettermäßig zweigeteilt. Im Norden ist wolkengrauer Himmel und es kann immer wieder regnen. Der Süden freut sich bei klarem Wetter. So bleibt es auch morgen. Wolken im Norden, Sonne im Süden. Dort kann es aber nachmittags Schauer geben. Das Ganze bei maximal 20 bis 30 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.